Bus, wo ein jeder mit muss.
Jam, tam, 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 tam.
Da hinten spontan in die Hände vor Begeisterung. Ja, danke.
Ja, seid bedankt, seid bedankt.
Herrlich. Oh, da auch.
Ich sag euch was.
Oh.
Holz statt Blech.
Oh, und kurz statt lang. Dafür ist er bekannt. Es ist zwar unverschämt klein, aber dafür auch unverschämt dünn.
Komport Nummer 271. Unwählbar. Hallo und herzlich willkommen zum 271. Komport, den ich am heutigen, naja, so ein bisschen fieseligen Freitag, dem 1. Juli, einen Tag nach Ablauf der BFFG-Frist, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Und da hinten, das Gelärme, das ist eigentlich nur eine Rollstuhlrampe, wo irgendwie zwei Zwerge der Meinung sind, da rauf und runter rennen zu können. Aber ja, das Intro ist übrigens auch schon ein paar Wochen alt, stammt nämlich aus Ahrensburg. Passend zum Thema Bahrenfeld diese Woche. Ja, ganz offiziell habe ich heute 13 Plakate gesichtet. Oh ja. Inhaltlich gibt es hier allerdings ansonsten wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, inklusive ein Teil nur Atomecke, ein Teil alles andere und ein Teil Technik, Meldungen, Tech, Space, Mafia. Space gibt es dieses Mal immerhin wieder in ausführlich. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich alle Atommeldungen versteckt habe aus Japan und aus Nicht-Japan und dann noch in die Terrorkiste gegriffen habe und da die Handvoll Meldungen, ich glaube 3 waren es, ja genau 3, reingeklebt habe. 13 Grad, Sprinkle-Siege, Passing-Cloud-Siege und vor allen Dingen Cool-Greetings. Die 13 Grad fühlt sich wie 14 oder 11 an, auf gar keinen Fall wie 12 oder 13. Der Wind macht irgendwas zwischen 17 und 26 km/h aus westlichen Richtungen. Joa. Passing Clouds kann ich bestätigen. Sprinkles habe ich auch schon abbekommen und cool ist es auch. Ja. So. Da bin ich wieder. Mit. Wollen wir doch mal gucken. Muss ich gleich mal hochscrollen. Mit. Wieder mal neu aus Japan. Da hätte ich als erstes mal die FU-Konferenz. Wien, DPA, bisher nur Absichtserklärungen und Empfehlungen. Die Fukushima-Konferenz der Staaten der Welt in Wien ist ohne konkrete Beschlüsse zu mehr globaler Atomsicherheit zu Ende gegangen. Eine beschlossene Ministererklärung und eine vorgelegte Zusammenfassung der einwöchigen Diskussion sprechen aber viele Punkte an, die verbessert werden könnten. Atomchef Yukiya Amano, Atomchef, IAEA-Chef, Propagandaverein-Chef, Atomchef, soll auf Basis dessen einen Aktionsplan entwickeln. Der Japaner fordert unter anderem weltweite AKW-Stresstests, ein bindendes Kontrollsystem für Meiler und strengere Sicherheitsstandards. Jetzt sprinkelt es übrigens gerade ganz ernsthaft. Nichts, was man nicht einfach mit einer Mütze beheben könnte. Ja, von mir aus darf es morgen auch ein bisschen sprinkeln, aber doch nicht das Pisswetter, was da angekündigt ist. Aber ja, also im Wesentlichen, die IAEA und noch irgendwelche Staatspfeifen haben sich zusammengesetzt und haben gar nichts beschlossen. Schön. Und der Atomchef, wie DPA das hier schreibt, Amano soll da jetzt irgendwas beschließen. Nachdem ich ja nur letzte Woche schon die Meldung hatte, dass die Japaner ganz garantiert überhaupt keine Sicherheitstests mitmachen, frage ich mich, was da am Ende rauskommen soll. Ein Minimalkompromiss? Vor allen Dingen, wie minimal kann so ein Minimalkompromiss sein? Aber hey, Die ist eine Meldung, die ich mir letzten Freitag hier reingeklebt habe. Auch vom letzten Freitag gab es dann die Drohnenlandung. Weil nämlich eine Radioaktivitätsmessdrohne, die in Daiichi rumgeschwirrt ist, die hatte irgendwie ein Problem und musste landen. Und naja, also der Platz, den sie sich ausgesucht haben, das ist noch stehende Dach von Reaktor 2. Ja, weil bei 1 bis 4 ist Reaktor 2 putzigerweise der, bei dem das Gebäude von außen zumindest noch am unbeschädigtsten aussieht und wo vor allen Dingen noch ein Dach, was man auch ernsthaft so nennen kann, vorhanden ist. Ja, weil bei 1, 3 und 4, da kannst du, also wenn du da eine Drohne drinnen drauf landen wollen würdest, die würde glatt drinnen landen. Und ob du die dann noch wieder rauskriegst, ist dann die ganz andere spannende Frage. Ja, also ich habe auch keine Erklärung gesehen darüber, was denn da nun eigentlich diese Landung erzwungen hat. Aber ja, irgendwas war wohl nicht in Ordnung. So, dann gibt es AnwohnerInnenverstrahlung. Fukushima-Anwohner haben jetzt nämlich über 3 Millisievert Strahlung im Urin. Was effektiv heißt, die haben also im Körper ganz offensichtlich Strahlenmengen, die schon nicht mehr trivial sind. Weil da sind ja dann schon locker Jahresdosen für Nicht-Atom-Kraftwerksbeschäftigte. Was dann die Frage aufwirft, wie kommt das, wo kommt das her? Birgt das alleine schon Gefahren oder sind die Dosen immer noch gering genug, dass sie noch keine Gefahren bergen? Beziehungsweise es gibt ja keine unschädliche Strahlendosis, von daher. Ja, welche negativen Auswirkungen hat das? Im Zweifelsfall zu viele. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Dann gibt es das Aufbewasser. Das zerstörte japanische Atomkraftwerk Fukushima muss seit heute nicht mehr mit riesigen Mengen Frischwasser gekühlt werden. Nach Angaben des Betreibers TEPCO wird dies stark verseuchte Kühlwasser jetzt in einer neuen Dekontaminationsanlage gereinigt und dann erneut verwendet. Damit sei man in den Bemühungen, eine stabile Kühlung der Reaktorblöcke 1 bis 3 zu erreichen, einen großen Schritt weitergekommen. Fasel bla bla. Also im Wesentlichen, sie haben es jetzt geschafft. Das Wasser, was sie reinschütten, kommt jetzt aus ihrer Putzanlage und ist damit Wasser, was vorher schon mal da drinne war. Und gut, die Frage, warum man nicht gleich verstrahlt das Wasser da noch zusätzlich wieder reinkippt. Vielleicht, wenn man nicht will, dass das nochmal irgendwie eine Kettenreaktion anschiebt. Na, als Moderator ist es ja eh geeignet. Plus, was da bei dieser Jubelmeldung irgendwie geflissentlich unter dem Tisch verschwunden ist, die Tatsache, dass TEPCO zugegeben haben soll, was übrigens nicht als deutsche Pressemeldung über mein Radar geschwappt ist, aber die Tatsache, dass TEPCO zugegeben haben soll, dass das Curium sich durch mindestens einen Druckbehälter gefressen haben soll. Na, oder anders ausgedrückt, die haben da noch Zeug rumliegen. Das können sie auch nicht signifikant kühlen, weil ihre allererste Idee war ja, wir schmeißen den Reaktor 1, kippen wir so mit Wasser voll, dass da halt nur noch Wasser drin ist, neben den Brennstäben. Ist ja an sich auch keine ganz total blöde Idee. Bis auf einen klitzewinzigen Haken, nämlich den, dass Wasser, wenn es denn nicht boriert ist, ein wunderschöner Moderator ist und damit eine eventuell noch restlich vorhandene Kettenreaktion wieder ankurbeln könnte. Na, so ein paar zu schnelle Neutronenbremsen. Ponk, hast du eine schöne Kettenreaktion, hast du einen schön laufenden Reaktor. Beziehungsweise eben gerade nicht schön. So, da haben sie aber ja gesagt, okay, davon nehmen sie wieder Abstand, nachdem klar war, dass sie Kernschmelzen in genügend großer Anzahl hatten. So, die Frage, die das jetzt aufwirft, ist, was wollen sie da weitermachen? Wie ist ihr Vorgehen, um in einen sicheren Zustand zu wechseln? Was im Zweifelsfall nicht reichen wird, zu betonen, dass sie irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen verbessern. Das war ja irgendwie ihre große Planänderung. Irgendwelche Grenzwerte anfassen, das wird überhaupt nichts helfen. Na, also ja, jetzt kippen sie jedenfalls Wasser rein, was zwischendurch mal durch ihre Dekontaminationsanlage gelaufen ist. Ja, schön. Ihr habt da wie viel 100.000 Tonnen verstrahltes Wasser drin? Schafft jetzt pro Tag wie viel 1.000 Tonnen? Na, also ja, den Spaß hatte ich mir ja schon mal gemacht. So größenordnungsmäßig 100 Tage brauchen sie, um das im Reaktor, in den Reaktoren vorhandene Wasser zu reinigen, dass sie in den 100 Tagen größenordnungsmäßig wieder genauso viele Tonnen Wasser verstrahlt da drinnen haben, heißt effektiv, das sieht mir nach einem ziemlich kreislaufigem Kreislauf aus. Das heißt, sie können bestenfalls das Wasser putzen, was sie dann auch gleichzeitig wieder reinkippen. So dass sie also kein neues Wasser mehr da verunreinigen. Ob sie das Wasser, was sie putzen, so sauber kriegen, dass es hinterher genauso gut wie vorher ist, ich drücke es mal vorsichtig aus, ich habe da Zweifel dran. Na, radioaktives Material hat ja auch nicht irgendwie die Eigenschaft, dass man es nur scharf angucken muss und dann klebt es irgendwo. Na, plus die Frage, die sich mir aufdrängte, als ich diese Jubelmeldung gelesen habe, wird das Curium, was mutmaßlich auch außerhalb von Reaktordruckbehältern rumliegt, wird das eigentlich noch irgendwie gekühlt? Oder liegt das da völlig ungekühlt und kann sich in ungekühltem Zustand ganz entspannt an den Beton vergehen? Solange bis der Beton dann irgendwann bröselig wird und das Zeug nach unten Richtung Grundwasser durchlässt. Was dann effektiv heißt, dass man dann da wirklich auf Hunderttausende von Jahren niemanden mehr hinschicken kann. Ja, beziehungsweise die Gefahr ohnehin birgt, dass es zu einer schönen Wasserstoffexplosion kommt, bei der dann auch noch Curium verteilt wird in der Landschaft. Was man irgendwie nicht haben will, ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, das 3G-iPhone geht ein bisschen nach in der Tasche. So, dann gab es, habe ich mir am Dienstag einfach mal, weil es da keine Nachrichtenmeldung zu gab, hier reingeklebt. Angeblich soll die Dekontaminierung am Montagabend schon wieder ausgefallen sein. Ne, von wegen Jubelmeldung. Sie soll dann aber allerdings auch irgendwann wieder repariert gewesen sein. Oder anders ausgedrückt, das Ding, das kippt den irgendwie ungefähr so häufig um, dass es für eine stabile, wir lassen das Ding mal Jahre am Stück laufen, Betrieb, den sie eigentlich bräuchten, tendenziell eher nicht geeignet ist. So, dann gab es eine TEPCO-Schuldigung, habe ich aus den D-Radio-Wiesen-Welt-Nachrichten. Der japanische Atomkonzern TEPCO hat sich bei seinen Aktionären für die Katastrophe in Fukushima entschuldigt. Auf der ersten Jahreshauptversammlung nach dem Unglück sagte Geschäftsführer, ach du je, Tsunehisaka Tsumata, das Unternehmen tue sein Bestes, um das Austreten von Strahlung unter Kontrolle zu bringen. Weiter versicherte er, die Direktoren entschuldigten sich für alle Probleme und Ängste, die der Unfall verursacht habe. Sie tun das Beste, um das Austreten von Strahlung unter Kontrolle zu bringen. Klingt nicht mehr nach blühende Landschaften. Klingt mehr so, ja, wir wissen, wir haben da Ecken, die werden niemals wieder sauber. Niemals. Wir wollen jetzt nur gucken, dass das, was da nicht sauber ist, dann nur noch auf die Reaktoren beschränkt bleibt. Ist ein bisschen dünn. Ich weiß auch nicht. Habe ich so persönlich das Problem mit, dass das nicht nach einer Erfolgsmeldung klingt. Wir haben mal ganz davon abgesehen, die entschuldigen sich bei ihren Aktionären. Was ist mit den Anwohnern, die nie wieder nach Hause zurückkehren können? Was ist mit den Leuten, die jetzt schon tödliche Strahlendosen abbekommen haben, die sie nicht zugeben werden? Zu dem Treffen kamen rund 9000 Aktionäre, so viele wie nie zuvor. Immer wieder wurden verärgerte Zwischenrufe laut. Der Aktienkurs des Unternehmens war seit der Katastrophe vor gut 3 Monaten um rund 85% abgestürzt. Rein formal ist die Firma eigentlich ganz knapp an der Pleite. Na, weil die, wie viele Milliarden waren es? 4, 5, die dieser Super-GAU real an Kosten verursacht. Inklusive, dass sie ja dann auch noch schadensersatzpflichtig sind gegenüber den Anwohnern, die nie wieder nach Hause zurück dürfen. Wo, also alles, was ich davon gehört habe, ist, dass sie angefangen hätten, irgendwas zu zahlen. Vorläufig, ich betone, vorläufig. Ja, oder anders ausgedrückt, das Ding ist pleite. Das Unternehmen ist pleite. Wenn der Staat dem Unternehmen nicht Geld schenkt, dann ist das Unternehmen so pleite, dass es nicht mehr weiter funktioniert. Na, oder anders ausgedrückt, Aktionäre, Schmaktionäre. Dass die da noch irgendwie Geld rauskriegen aus dem Unternehmen, darf als extrem unwahrscheinlich gelten. Na, gab's am Dienstag. Dann atomiert TEPCO weiter. Der japanische Energiekonzern TEPCO wird auch weiterhin Atomkraftwerke betreiben. Ein Antrag auf den Ausstieg aus der Atomenergie wurde von der Mehrheit der Aktionäre auf einer Versammlung abgelehnt. Der Vorsitzende des TEPCO-Verwaltungsrates, Tsunehisaka Tsumata, da ist er wieder, entschuldigte sich bei den Anteilseignern, bla Fasel. Na, oder anders ausgedrückt, sie haben auch immer noch nicht verstanden, dass diese Firma da sowieso nie wieder in die grünen Zahlen kommen wird oder in die schwarzen Zahlen, for that matter. Ich bin da LHC geschädigt, gut ist immer grün und nicht schwarz. Schwarz ist gar nichts. Aber ne, dass das Unternehmen niemals wieder in die schwarzen Zahlen kommen wird, weil schlicht und ergreifend sie da mit einigen Milliarden in den Miesen sind. Mit freundlichen Grüßen an die Aktionäre, wenn ihr nicht brav seid, dann würde ich empfehlen, dass der Staat auf euch zukommt und sagt, Jungs, euch gehört dieses Unternehmen. Wir möchten, dass ihr für den Schaden, den dieses Unternehmen verursacht hat, mitbezahlt. So, gestern ist mir dann Evaku Plus in die Finger gefallen. In der Nähe des zerstörten japanischen Atomkraftwerks Fukushima sind wegen erhöhter Radioaktivität weitere Evakuierungszonen eingerichtet worden. Die Entscheidung betreffe Teile der Stadt Data, etwa 60 Kilometer nordwestlich des Meilers. Man hat auch irgendwie nicht mehr so viel davon gehört, wie groß denn jetzt nun eigentlich die Todeszone inzwischen ist. Also 60 Kilometer ist jetzt ein Areal, wo sie sagen, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch langsam mal Leute wegholen. Na, das ist übrigens immer noch keine Ausweitung auf auch nur 30 Kilometer. Ne, schon die 30 Kilometer waren ja kein Kreis, den sie da mehr evakuiert haben. Aber hey, 9 Uhr. Teilten die Behörden mit. Familien, die dem Evakuierungsaufruf nachkommen, sollten eine finanzielle Unterstützung erhalten. Insgesamt haben bereits mehr als 85.000 Menschen ihre Wohnungen in der Umgebung des Kernkraftwerks verlassen. Ich habe mir dann da einfach nur fies, wie ich bin, noch hingeschrieben, ja, aber es besteht ja keine Gefahr für niemanden. Na, das ist ja nur vorsorglich und vorläufig. Na, also man kann davon ausgehen, dass wenn sie das sauber machen, würden sie eigentlich einen 60 Kilometer Umkreis komplett evakuieren müssten. Sie machen es nicht sauber, von daher evakuieren sie keinen 60 Kilometer Umkreis. Sie haben ja auch keinen Grund, da irgendwas sauber zu machen, von daher, ja. Na? So. Dann Restatom. Grüne, die sind nämlich zwei. Die Grünen sind kurz vor ihrem Sonderparteitag zum schwarz-gelben Atomausstieg weiter gespalten. Parteichefin Claudia Roth versprach ihrer Basis auch nach einem Jahr zur schwarz-gelben Energiewende umweltpolitisch weiter Druck zu machen. Ja, was denn? Wenn ihr nickt, könnt ihr nicht mehr sagen, ja, aber wir wollen das eigentlich ganz anders. Wenn ihr nickt, nickt ihr. Im Zweifelsfall wird das Ganze als Gesetzespaket abgestimmt, sodass ihr nur zu dem ganzen Ding Ja und Amen sagen könnt und danach dann gefälligst eure Fresse zu halten habt, wenn ihr nicht unglaubwürdig werden wollt. Na, ja, aber ist dann nicht. Ah, aber hey. Zustimmung zum Atomausstieg sei kein Blankoscheck, sagte sie der Mittelbayerischen Zeitung. Die Grünen pochen auf höhere Sicherheitsstandards. Bla, Fasel ist vom letzten Freitag. Ja, logischerweise. So, dann Grünbesserung. Führende Vertreter der Grünen aus den Ländern fordern vor dem Sonderparteitag zum Atomausstieg Veränderungen durch Pläne von Schwarz-Gelb. Deutschland bräuchte den Ausstieg eigentlich bis 2021, sagte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Sven Lehmann. Die Koalition will den Ausstieg bis 2022. Und eigentlich will sie den Ausstieg bis nie. 2022 ist doch jetzt nur das Datum, was da temporär hingeschrieben wurde. Weil sich was Späteres nicht mehr verkaufen ließe. Aber hey. Die Grünen Spitze will, dass die Basis dem morgen auf einem Sonderparteitag ihren Segen gibt. Bla, Fasel, Fasel, bla. Na, also, im Wesentlichen, was man da so rauskriegen kann, es gibt innerhalb der Grünen Partei Leute, die begriffen haben, dass wenn sie dem Ding zustimmen, sie sich unglaubwürdig machen. Vor allen Dingen, weil die Grünen zuletzt, als sie noch nicht irgendwie einer Regierungsentscheidung zustimmen wollten, ja auch darauf plädiert hatten, zu sagen, okay, wir nehmen oder wir halten einen Ausstieg bis 2017 für machbar. Na, da lässt sich dann irgendwie arg schwer verkaufen, dass man dann aber noch 5 Jahre drauflegen kann. Na, weil wenn 2017 bereits ein Ausstieg technisch und organisatorisch drin ist, dann frage ich mich, warum man die Gefahr von Atomkraftwerken 5 Jahre länger für vertretbar hält. Vor allen Dingen, weil die Grünen ja in ihrem Gründungsmythos, hatte ich mich ja letzte Woche ausgelassen drüber, in ihrem Gründungsmythos eben auch diese Atomkraftgegnerschaft ganz weit oben haben. Na, das Antikriegsgedöns, das haben sie ja schon in der rot-grünen Regierung abgelegt. Na, Kosovo-Krieg haben sie brav genickt. Na, von daher, die Leute, die also als ihre oberste Aufgabe verstehen, dass Politik niemals einem Krieg zustimmen darf, die sind aus den Grünen schon rausgeekelt worden. Die Hardcore-Atomkraftgegner ekeln sie jetzt mit der Entscheidung raus. Ja, wer bleibt dann eigentlich noch übrig? No? Aber hey. Dann hat Ströbeligen, habe ich mir das hier reingeklebt, der Grünen Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hat das Jahr der Parteispitze zu den Atomausstiegsplänen der Bundesregierung kritisiert. vor dem Sonderparteitag der Grünen in Berlin sagte der 72-jährige Spiegel Online, er werde einen Gegenantrag vorstellen, er warnte vor einem Verlust der Glaubwürdigkeit seiner Partei. Die Grünen-Spitze plädiert trotz Bedenken für eine Zustimmung zu den schwarz-gelben Plänen für einen Ausstieg bis 2022. An der Basis gibt es jedoch starken Widerstand. Nein, Ströbele wollten sie ja eigentlich mal absägen. Haben sie ja auch versucht, beziehungsweise gemacht. Sie haben ihn aus der Landesliste so weit nach hinten geklebt, dass keine Chance bestand, dass er den Platz kriegt. Ihr Problem, er hat dann das Direktmandat bekommen. Oder anders ausgedrückt, die Grünen-Spitze wird Ströbele nicht mehr trivial los. Schade aber auch. Der Mann hat einen eigenen Kopf. Und der Mann argumentiert so, dass ich ihm die grüne Eigenschaft durchaus abnehme. Im Gegensatz zu einer Frau Roth. Oder einem Herrn Özdemir oder den anderen Pfeifen da oben. So, und dann am Samstag 19 Uhr. Die Grünen wollen den Atomausstiegsplänen der schwarz-gelben Bundesregierung trotz starker Bedenken zustimmen. Damit setzte sich nach mehr als sechsstündiger Redeschlacht auf dem Sonderparteitag in Berlin die Grünen-Spitze durch. Die Basis gab den 68 Bundestagsabgeordneten bei wenigen Gegenstimmen grünes Licht, an diesem Donnerstag Ja zur Atomgesetznovelle zu sagen. Und damit haben sie es geschafft. Sie haben dann also auch die Hardcore-Atomkraftgegner aus der Partei geekelt. Na, Zensursula, waren sie ja dagegen. Sie waren so dagegen, dass 18 Abgeordnete nicht mit Nein, sondern mit Enthaltung gestimmt haben. Na, oder anders ausgedrückt, die Grünen kann ich dummerweise überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen. Da mag ja sein, dass sie im Prinzip ihre Prinzipien haben, aber wie hieß es so schön? Ja, und damit hätten sie jetzt bewiesen, sie seien regierungsfähig. Na, sie haben bewiesen, dass sie ihre total festen Grundkonzepte, von denen man meinen könnte, dass sie die niemals brechen würden, dass sie die durchaus bereit sind zu opfern. Okay, wenn ich also eine Partei haben will, die wirklich ganz knallhart im Zweifelsfall immer gegen Atomkraft entscheidet, dann sind die Grünen leider nicht mehr für mich. Gut, sind sie eh nicht, durch ihr Nicht-Nein zu Zensursula. No? Schlicht und ergreifend. So, Calhoun schwappt übrigens. Habe ich bei Fefe gefunden. Erinnert euch an das US-AKW mit dem Hochwasserproblem? Inzwischen ist der Damm gebrochen, aber es besteht natürlich überhaupt keine Gefahr für die Bevölkerung, weil sie nämlich einen Aquabärm, was immer das sein mag, dahin gepackt haben. Das ist irgendwie so ein aufblasbarer bzw. aufwässerbarer Pseudodamm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und dass er aufwässerbar ist, weiß ich auch nur, seit er wieder ein Loch hatte und dann nämlich nicht mehr da war. Schwupp. Ja, also alles überhaupt gar kein Problem, weil das ist ja alles völlig harmlos. Oh, und bezüglich der Stromversorgung, naja, also die Haupttransformer sind flöten gegangen, aber sie haben einen Dieselgenerator. Ja, wo da die Frage ist, wie lange hält der durch, wenn der unter Wasser steht? Beziehungsweise wie lange hält der überhaupt durch? Schaffen sie da überhaupt ordentlich Dieselzeug ran? Was ja nötig ist. Aber hey, es besteht keine Gefahr. Dann am Dienstag auch bei Fefe. Immerhin an einem Land geht Fukushima spurlos vorbei. Sarkozy sagte, der Atomausstieg habe keinen Sinn und kündigt 1 Milliarde Euro Investitionen in neue Reaktortechnologien an. Neue Reaktortechnologien wie den, wie heißt der? Der Reaktor, den sie da in Finnland bauen, der gerade bummelig doppelt, wenn nicht gar dreimal so teuer ist, stand jetzt wie die Ursprungsplanung. Na, so ein Ding. Europäischer Druckwasserreaktor, irgendwie sowas. Ja, aber hey, es besteht kein Grund zu irgendwelchen Annahmen. Dann gibt es Los Alamos. Die Los Alamos Atombombenbauer Labs mussten wegen Buschfeuern geschlossen werden, aber es besteht auch da natürlich überhaupt keine Gefahr. Ja, inzwischen ist das Feuer auch da angekommen. Übrigens auf dem Gelände lagern noch größere Mengen Plutoniumreste. Dann gab es da auch Atombombentests, oberirdische, wo auch da noch Grund zu der Annahme besteht, wenn da was brennt und das Zeug dann durch Feuer in die Luft gefördert wird, dann hat man plötzlich nochmal einen Strahlungsanstieg in der Luft. Aber was kann schon schief gehen, wenn man Strahlung in der Luft hat? Na, also in den USA gibt es jetzt gerade drei Kraftwerke, die massive Probleme haben. Einmal Calhoun, dann gibt es neben Calhoun da noch ein Dings, was glaube ich immer noch an ist. an demselben Fluss und Los Alamos, die haben ein Feuerproblem. Die einen haben zu viel Wasser, die anderen haben zu viel Feuer. Und in allen Fällen kann es durchaus noch zu katastrophalen Fällen kommen. Wobei Los Alamos erst katastrophal wird, wenn dann die Wolke bei Menschen vorbeikommt und die dann lustig verstrahlt. Aber hey, keinerlei Gefahr für niemanden. So, dann gibt es hier eine EU-Forderung. EU-Energiekommissar Oettinger hat Deutschland aufgefordert, den Atomausstieg und den Aufbau neuer Energiekapazitäten mit der Europäischen Union abzustimmen. Dann werde es in der EU eine stabile Stromversorgung und Schutz vor außerordentlichen Preiserhöhungen geben, sagte er im Deutschlandfunk. Allerdings müssten sich die europäischen Verbraucher auf höhere Preise einstellen. Der notwendige Ausbau der Stromnetze werde mit einem Cent pro Kilowattstunde zu Buche schlagen. Die Frage, die sich mir bei so einem Geschwurbel aufdrängt, ist, was genau will der Mann eigentlich ausdrücken? Na, also hat Deutschland aufgefordert, den Atomausstieg und den Aufbau neuer Energiekapazitäten mit der Europäischen Union abzustimmen. Was gibt's da abzustimmen? Rein formal ist für die Atomaufsicht in Deutschland jedes Bundesland alleine zuständig. Also was gibt's da abzustimmen, europaseitig? Na, leuchtet mir irgendwie nicht ein. Ich weiß auch nicht. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ich Oettinger nicht ernst nehmen kann, aber gut. Ja, Kabel, Wabel. Egal. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich also Oettinger nicht ernst nehmen kann und von daher ohnehin schon das Problem habe, dass ich bei der Meldung mich die ganze Zeit frage, will der Kerl uns eigentlich nur verarschen oder versucht er gerade mal wieder Englisch zu sprechen? Na, also irgendeine Abstimmung will er haben. Ja, was für eine Abstimmung? Ist jetzt nicht so, als würde irgendwie im Falle eines Ines-7-Ereignisses die EU plötzlich Geld in die Hand nehmen oder irgendwie einen magischen Zauberstab rausholen und ein Atomkraftwerk inklusive Verseuchung der Umgebung verschwinden lassen. Na, also, was will er, dass da abgestimmt wird? Das ist übrigens eigentlich irgendwie so ein Mini-Gewässer, das ist jetzt aber gut vergrünt. Ja, habe ich mir gestern reingeklebt. Dann gab es den De Schluss. Berlin DPA, historischer Beschiss im Bimbistag. Deutschland steigt als erste führende Industrienation bis 2022 endgültig aus der Atomenergie aus. Mit einem parteiübergreifenden Konsens von Union, FDP, SPD und Grünen machte das Parlament den Weg hierfür frei. Es gab 513 Ja- und 79 Nein-Stimmen sowie 8 Enthaltungen. 8 Atomkraftwerke werden sofort stillgelegt, die übrigen 9 AKW stufenweise bis 2022. Union, FDP, SPD und Grüne stimmten für eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes. Die Linken forderten einen früheren Ausstieg. Na, und der ist jetzt so endgültig, weil, wenn in, sagen wir mal, 5 Jahren, sagen wir mal RWE, E.ON, ENBW und Vattenfall auf den Trichter kommen, nochmal mit einer größeren Summe Geld bei der dann regierenden Regierung vorbeizukommen, dann wird die Regierung ganz sicher denen überhaupt keine nochmal Verlängerung der dann noch laufenden 6 Atomkraftwerke gewähren. Das ist völlig ausgeschlossen, weil so etwas nicht passieren kann. Na, weil unsere Atomkraftwerke ja sicher sind. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die AKW-Betreiberfirmen auch der Meinung sind, dass sie da noch verfassungsrechtliche Ansprüche haben. Da ist mir jetzt in der vergangenen Woche ein Telepolis-Text zu begegnet, der sagt, naja, im Prinzip kann man mit dem Eigentumsrecht schon argumentieren. Es gibt aber irgendwie ein Urteil von, ich glaube, 78 vom BFFG, wo in so einem Nebensatz noch drin steckt, dass das alles nur gilt, wenn der ganze Quatsch sicher ist. Und man also über die Schiene argumentieren kann, dass die Dinger ja gar nicht wirklich sicher sind und deswegen eine vorzeitige Abschaltung durchaus wieder gerechtfertigt ist und deswegen da auch das Eigentumsrecht nicht härter zieht. Ne, weil so ein Atomkraftwerk, wenn das kaputt geht, das bedroht durchaus das Recht auf körperliche Unversehrtheit von Bürgern. Ne, und so eine körperliche Unversehrtheit, die bedroht ist, die kommt im Zweifelsfall nicht so cool. Das will man im Zweifelsfall nicht haben. Ach, übrigens, ein Kreuzzug, sagten Sie? Fällt mir gerade so auf, hab ich gar nicht länger schon nicht mehr gesagt. Aber ja, ne, also da gibt es also ein Urteil, wo man, wenn man die richtigen Nebensätze rausholt, man durchaus argumentieren kann, dass das doch alles immer noch im Rahmen ist. Also mal ganz davon abgesehen, dass das, worauf sich die AKW-Betreiber berufen, nämlich die Laufzeitverlängerung, die Angie Merkel ihnen da geschwendet hat, beziehungsweise den Vertrag von Rot-Grün, den sie ja sofort ignoriert haben, als sie konnten. Und die Laufzeitverlängerung, die ihnen ja mal versprochen wurde, dass sie das nur begrenzt argumentiert kriegen, warum sie die jetzt nur unbedingt weiter brauchen. Aber hey. Na, also offizielle Aussage ist, die Bundesregierung und alle Fraktionen bis auf die Linken haben einigermaßen geschlossen dafür gestimmt, dass frühestens 2022 Deutschland das letzte AKW abschaltet. Na, also das ist eigentlich das, was da ja konkret drin steht. Und das Geschwurbel von wegen, ja, aber weil da jetzt so viele Fraktionen zustimmen, wird es da auch keine Änderungen mehr geben. Ja, das wird im Zweifelsfall auf die Summe ankommen, die dann auf dem Tisch liegt. Würde ich mal davon ausgehen, ne? Weil eigentlich hätte man ja auch meinen können, der Atomausstieg von Rot-Grün, da seien ja auch die Atomkonzerne mit im Boot gewesen, hätten da ja mit unterschrieben und deswegen eben keine zusätzlichen Steuern aufgedrückt bekommen. Na, das gilt ja dummerweise in dem Moment nicht mehr, wo eine Laufzeitverlängerung kommt. Und dass die Laufzeitverlängerung dann wieder weggeht, ich weiß nicht, ob sie da argumentieren können, dass sie die Steuern nicht bezahlen wollen. Na, also ich meine, sonst fange ich auch an, irgendwelche lustigen Verträge mit irgendwelchen Pfeifen auszuhandeln und weigere mich dann in Zukunft irgendwelche Steuern zu bezahlen. Na, wird im Zweifel zwar bei mir nicht funktionieren, aber ich habe auch keine Milliarden im Angebot. So viel Steuern zahle ich nicht. So, dann gibt's Verfassungsblubber aus der Terrorecke. Das Internet soll sich nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer zum zentralen Medium für Extremisten entwickelt haben. Wieso? Die Bundesregierung ist doch gar nicht im Internet vertreten. Nicht aktiv. Ach, hinter mir war der. Das gehe aus dem noch unveröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2010 hervor, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Demnach nutzen Dschihadisten das Netz zur Bildung virtueller Netzwerke. Neben der Wirtschaft werde auch die Bundesregierung zunehmend online attackiert. Ui, aber wir wissen doch, man braucht nur einen Virenscanner und eine Vierewall und schon ist man sicher. Zudem stelle der islamistische Terrorismus weiterhin die größte Gefahr dar. Bundesinnenvollidiot Friedrich stellt den Bericht offiziell Anfang Juli vor. Und der aktuell gerade stattgefunden habende Verfassungsbruch, das völlige Ignorieren eines BFFG-Urteils. Na, nur noch mal von Hinterkopf. Bundeswahlgesetz. Termin für ein neues Bundeswahlgesetz im Urteil vom, ich glaube, 3. Juli 2008 war 30. Juni. Oder anders ausgedrückt, gestern von mir aus gesehen. Daran hat sich die Regierung überhaupt gar nicht gehalten. Die Regierungsfraktionen haben noch nicht mal mehr einen Gesetzentwurf in den Bundestag gebracht. Die anderen Fraktionen haben da wohl alle schon irgendwelche Gesetzentwürfe. Und übrigens ist mir inzwischen auch noch zu Gehör gekommen, ein negatives Stimmgewicht ist auch mit dem Entwurf, den die Bundesregierung in den Bundestag geschmissen hat, immer noch drin. Der wäre wohl schwerer berechenbar, wo man denn genau welche Auswirkungen hätte, aber es ist immer noch ein negatives Stimmgewicht möglich. Oder anders ausgedrückt, sie haben das Problem, weswegen es ein BFFG-Urteil gab, nicht beseitigt. Gar nicht. Oder anders ausgedrückt, sie haben sich völlig überhaupt nicht an das Urteil gehalten. Ich meine, okay, das haben sie bei Hartz IV auch nicht. Na, von daher wäre es dann langsam mal echt an der Zeit, dass die Bundesverfassungsrichter jeden Vertreter der Koalitionsfraktionen an den Ohren an einer besonders langen Wäscheleine aufhängen und da so lange hängen lassen, bis sie vielleicht mal irgendwie sich bewusst werden, dass sie was falsch gemacht haben. Das kann dauern. Na, und die Verfassungsschützer faseln was von das böse Internet und die bösen Extremisten. Wenn die doch die Verfassung schützen, wie der Name vorgibt, dann wäre es mal an der Zeit, dass sie sich auch um die echten Verfassungsbrecher kümmern. Aber hey, und dann gibt's die Bayernwanze, gab's einen Heiser-Artikel. Die Bundesregierung verweigert Auskünfte zum Einsatz des Bundestrojaners. Das BKA behauptete Mitte letzten Jahres, ihn noch nicht eingesetzt zu haben. Aber das bayerische Justizministerium hat schon einige Einsatzfälle für Landestrojaner zugegeben. In April dieses Jahres berichtete bereits Telepolis ausführlich über eine Antwort der Justizministerin Beate Merk, CSU, auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Susanna Tausendfreund von den Grünen. Da war noch von vier Maßnahmen die Rede. Wie nun der Spiegel in der morgen erscheinenden Printausgabe berichtet, habe das Justizministerium in München eingeräumt, dass der sogenannte Bayern-Trojaner zwischen 2009 und 2010 insgesamt fünfmal in Augsburg, Nürnberg, München und Landshut eingesetzt wurde. Dabei sollen Straftaten wie Banden- und gewerbsmäßiger Betrug oder Handel mit Betäubungs- und Arzneimitteln aufgeklärt werden. Die Software ermöglicht es den Ermittlern, Internettelefonate und Chats abzufangen sowie Fotos von der Bildschirmoberfläche zu speichern. Ja, Fotos zu speichern im Sinne von, wir knipsen wirklich jedes Mal, wo ein Browserfenster zu sehen ist und wundern uns dann hinterher, wenn das ein Gericht überhaupt nicht mehr lustig findet. Weil irgendwie eine Telekommunikationsüberwachung eben gerade nicht beinhaltet, dass wir jede Sekunde einen Screenshot machen oder alle 30 waren es, glaube ich. Aber hey. Ja, oder anders ausgedrückt, in Bayern ist eine Wanze im Einsatz. Gibt die dortige Justizvolltrottelin Beate Merkenix zu. Schön. Wunderknusprig. Wann finden wir die Ergebnisse der Ausschnorchelung ihres eigenen Komposters? Ach, sie benutzt keinen, ja dann. So, und dann gibt es hier noch Zivilfeuer. Habe ich bei FIFA gestern gefunden. Undercover-Provokateure der Polizei sollen Feuerwerk auf ihre uniformierten Kollegen geschossen haben, auf einer Demonstration von Linksautonomen gegen die Innenministerkonferenz. Das ist irgendwie aus der vergangenen Woche. Ja, 9.20 Uhr. Mein FIFA, was ich bei sowas ja immer nicht verstehe, die sind doch angeblich so gewaltbereit, diese kriminellen Linksterroristen. Wieso muss die Polizei dann Gewalt von denen herbeisimulieren? Könnten die denen nicht einfach den Stinkefinger zeigen und dann prügeln die von alleine los? Oder stimmt das mit der Gewaltbereitschaft nicht? Na, oder anders ausgedrückt, das war dann so meine spontane Reaktion, wie wäre es damit? Die Polizei kümmert sich mal um die gewaltbereiten und gewalttätigen Mitglieder der Polizei. Wenn sie die einfangen, dann haben sie schon irgendwie gefühlte 90% der Gewalt, die auf irgendwelchen Demonstrationen passiert, beseitigt. Mensch, das Leben könnte so einfach sein. Na? Oder waren das alles nur Provokateure, die versuchen, die Demonstranten zu Gewalt anzustacheln? Na, da gab es ja auch den S21, den angeblich ach so krankenhausreif und schwer verletzten Menschen, der hinterher mit dem Telefon am Ohr gesichtet wurde. Wie er ganz in Ruhe telefoniert hat. Der bewaffnet in Zivil rumgelaufen ist und sich mit irgendwem geprügelt hat. Mutmaßlich an dem Demonstranten. Wo dann doch auch irgendwie die Frage aufkam, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab? Da läuft einer zivil bewaffnet in der Demo rum und prügelt sich dann auch mit irgendwem. Und wenn dann entdeckt wird, dass er bewaffnet ist und dass er vermutlich ein Polizist sein könnte und dann vom Gelände verwiesen wird, dann ist der plötzlich krankenhausreif geprügelt, schwerst verletzt. Hallo? Nebenbei, wenn wir schon mal bei schwerst verletzt sind, wann kommt es eigentlich mal zu Verfahren wegen der Wasserwerfer, mit denen Augen bei Stuttgart 21 letzten September rausgeschossen wurden? Na, da gab es doch mindestens 3 Patienten, die zumindest für eine ganze Weile Sehstörungen hatten. Bei 2 von denen sollen die Schäden ja auch permanent gewesen sein. Na, wann kommt denn da mal ein Ermittlungsverfahren? Man hört so wenig. Oder die Freiheit statt Angst Prügelbullen. Man hört so arg wenig. Na? So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es, passend zum Termin, ich habe stand eben, was waren es, 8 Barenfeldschilder gesehen? Nee, kann nicht wahr, 6 Barenfeldschilder. Hier Steinfurter Allee, das Schild ist wieder weg, das Plakat. Fand ich irgendwie komisch, aber egal. Gibt es jedenfalls, also passend zum Barenfeld-Wochenende, Mittelaltermusik. Und zwar in allen 3 Teilfolgen. So, und hier gibt es jetzt dann nämlich einen Titel, den gab es nur in Öhendorf. Und in dieser Form wüsste ich auch nicht, dass es den irgendwie sonst schon mal gegeben hätte. Nämlich Rapalje mit Shore Patrol. Der Titel, wenn er einen Namen hat, haben sie den nicht angesagt. In Hohenwestedt haben die Jungs den auch gespielt, also die Rapalje-Jungs. Wo dann die Schotten nicht mit dabei waren. Und da hört man doch deutlich, dass da was fehlt. So, der lauteste Titel, wo dann hinterher auch der Veranstalter vorbeigekommen ist und vermutlich gefragt hat, warum sie so laut sind. Weil diese Musik in laut einfach mehr Spaß macht. Aber ja, ist 3:06 lang und wie gesagt vom Öhendorf-Sonntag. Ohne die Schotten hat er in Hohenwestedt weniger gerockt. Deswegen Ohren anschnallen und ab geht die Post. Kriegt ihr dann in die Ohren, gefolgt von Christoph Süß zu Steuersenkungen. Vom 25.06. aus dessen Podcast, beziehungsweise in die Finger gefallen, ist es mir dann erst irgendwie Anfang der Woche. Weil, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund der Podcast nicht mehr am Wochenende mir in die Finger gefallen ist. 3:57 ist das jedenfalls lang. Kriegt ihr dann in die Ohren. Dann sagt das 3GS 90% und ich sage danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wünsche mir dann für den selten wahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, in irgendeiner Form auf mich zu reagieren, dass ihr mir Feedback als Mail, compiblog@googlemail.com, als Kommentar im compiblog.de, Compot 271 Teil 1, deponieren könnt oder bei Twitter @compot oder @compiblog, kriege ich beides mit. Oh, schon fertig gesynkt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Rapalio und Shore Patrol zusammen. Eine seltene Aufstellung und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Wer heutzutage so etwas sagt wie die FDP ist peinlich, hat ähnlich Originelles ausgesprochen wie das Wetter ist gut, wenn das Wetter gut ist. Oder das Wetter ist nicht gut, wenn das Wetter nicht gut ist. Am besten wäre es deswegen wohl, wenn man über die FDP überhaupt nichts mehr sagt. Aber da es vor allem für die FDP am besten wäre, soll man sich den Mund eben doch nicht von allzu viel Vornehmheit oder gar Mitgefühl verbieten lassen. Immerhin, der Herr Rösler, der ist jetzt auch nicht in dem Sinn originell.
Die Steuermehreinnahmen zeigen eines auch sehr genau. Es gibt zusätzliche Spielräume, die uns beides ermöglichen. Haushaltskonsolidierung auf der einen Seite und Entlastung der Menschen auf der anderen Seite.
Und daraus folgt, was folgen muss. Die FDP schlägt Steuersenkungen vor. Wollten die sich nicht neu erfinden oder sowas? Waren total missglückte Steuersenkungsvorschläge nicht sogar sowas Ähnliches wie das finanzpolitische Fukushima der FDP? Ach, manche lernen es einfach nie. Der Herr Außenminister allerdings schon. Der hat seine Lektion gelernt. Auf die Frage eines Kollegen, ob die neuerliche Steuersenkungsdebatte in Deutschland, in dem er ja glücklicherweise nur noch selten anzutreffen ist, ein persönlicher Erfolg für ihn wäre, sagte er auf seine unnachahmlich charmante Art.
Es ist Ihnen bekannt, dass ich innenpolitische Aufgaben abgegeben habe und Sie werden hervorragende Gesprächspartner finden, die sich dazu äußern werden. Dankeschön.
Wir lernen, wenn du zum Außenminister gehst, vergiss dein Kotztütchen nicht. Wobei er ja inhaltlich total recht hat. Es gibt hochkompetente Gesprächspartner zum Thema Steuersenkungen, zum Beispiel den Sprecher des Finanzministeriums. Der kennt sich aus und sagt:
Seien Sie einfach bewusst, da sind beeindruckende, auch weiterhin beeindruckende Lasten vor unserer Brust. Das ist, Konsolidierung hat ja echt den Vorrang.
Der arme Mann. Nicht nur, dass der Schäuble sein Chef ist, eine Tatsache, die bestimmt ausreicht, um von jedem Arzt der Welt Antidepressiva aller Art verschrieben zu bekommen, nein, dann kennt er auch noch die Zahlen aus seinem Ministerium und die... Was soll man noch mehr sagen? Wie fasst man das in Worte?
Wir zahlen zurzeit jeden Tag 100 Millionen Euro Zinsen für unsere Staatsschuld.
Ah ja, so geht's. 100 Millionen am Tag. Zinsen. Da wird die Tilgung wohl noch ein wenig warten müssen. Tja, nicht nur Griechenland wird wohl seine Schulden demnächst nicht zurückzahlen. Aber es soll uns auf der anderen Seite doch auf keinen Fall so gehen wie den Griechen. Nicht, dass wir uns noch kaputt sparen.
Ich halte es für notwendig, dass wir diese Mittelschicht, den Handwerker, den Facharbeiter, die Krankenschwester, den Polizist entlasten.
Meinte Herr Fuchs, der Wirtschafts- und Finanzexperte der Unionsbundestagsfraktion. Aber er meint auch:
Vorrang hat der Haushalt.
Richtig. Also was jetzt? Kriegen wir jetzt eine Steuerentlastung oder nicht? Die Ministerpräsidenten der Länder meinen nicht. Und was meint die Kanzlerin?
Wenn es in der Frage Neuigkeiten zu übermitteln gibt, dann würden wir sie daran teilhaben lassen. Heute haben wir uns mit den Fachkräften beschäftigt.
Und wir haben darauf vereinbart, dass wir auch diese Pressekonferenz zum Thema Fachkräfte dann gemeinsam halten wollen.
Okay, danke schön.
Ja, irgendwas wird sie schon meinen, aber immerhin hat sie jetzt einen neuen Papagei, der Dr. Rösler heißt. Nun, wenigstens mangelnde Unterhaltsamkeit kann man der Regierungsfraktion nicht vorwerfen.